Von der Bibliothek Imaginaire zur neuen Welt der virtuellen Handschriften. Der französische Schriftsteller André Malraux, der unter de Gaulle Informationsminister war, prägte in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts für die Faksimile-Ausgaben mittelalterlicher Handschriften das seitdem häufig zitierte Etikett der Bibliothek Imaginaire. Die Vorstellung der in allen Bibliotheken vorhandenen Kopien einzigartiger Kulturdokumente, die dadurch ermöglichte Öffnung des Zuganges zu den in den Tresoren versteckten unzugänglichen Schätzen, war damals eine faszinierende Vorstellung. Die Faksimile-Preise waren damals vergleichsweise moderat, sodass diese Idee durchaus realistisch erschien. Zwar gab es eigentlich schon immer Faksimile-Ausgaben, mindestens seitdem der Lichtdruck Eingang in die Buchproduktion gehalten hatte, also seit den 1880er Jahren. Natürlich waren diese Faksimiles nur schwarz-weiß, aber die ersten großen wissenschaftlichen Faksimile-Serien, wie die Codices Graecae et Latini oder die Serie der Codices e Vaticani Selecti Phototypice Expressi, starteten mit ihrem Erscheinen schon vor 1900. Die älteste Ausgabe der manessischen Liederhandschrift erschien im Lichtdruck 1887. Da lag die manessische Liederhandschrift noch in Paris. Und auch davor gab es natürlich Vorläufer des modernen Faksimiles, zum Beispiel Kopien von Handschriften in Lithografietechnik, in Fotochromodruck, lange Zeit das einzige Verfahren, das eine farbliche Wiedergabe ermöglichte. Und davor wieder Handschriftenwiedergaben in Kupferstichtechnik, wie zum Beispiel die Ausgabe der Goldenen Bulle durch Heinrich Günther Thülemeier, 1697. Man könnte auch noch weiter zurückschauen, bis zur ersten gedruckten Ausgabe des Falkenbuches Friedrich II., Ende des 16. Jahrhunderts, mit Holzschnittwiedergaben der Miniaturen. Die Vorstellung der Faksimile-Verlage in den 60er und 70er Jahren war, vorrangig die Wissenschaft und die wissenschaftlichen Bibliotheken zu beliefern. Graz spielte da eine ganz wichtige Rolle, denn die akademische Druck- und Verlagsanstalt, die zuerst mit Reprints von Akademieschriften ihr Geld verdiente, der Krieg hatte ja große Lücken in den Beständen hinterlassen, brachte schon in den 50er Jahren schwarz-weiße Nachdrucke, zum Beispiel von der berühmten Vorauer Handschrift heraus, und startete 1960 die berühmte Faksimile-Serie der Codices Selecti, die bis heute umfangreichste Faksimile-Serie überhaupt, derzeit an die 130 Bände. Damals gab es auch eigene Unterserien für reine Texthandschriften, heute ein ganz unvorstellbares Geschäftsmodell. Und meine Verbindung mit den Faksimiles begann 1971, als mich der Verlag aufforderte, eine Bibliografie aller Faksimile-Ausgaben anzufertigen. Die erste Auflage erschien 1976. Ich verzeichnete etwa 1200 Faksimile-Ausgaben damals. 1994 die zweite Ausgabe auf einer Diskette, damals noch eine Pioniertat. Und die meisten Kollegen aus den Bibliotheken schrieben mich an, wie man denn die Diskette installiere. Und seit 2000 gibt es die Bibliografie als Online-Datei frei zugänglich im Internet auf der Homepage der Universitätsbibliothek Graz. Natürlich mit ständiger Nachführung. Die Bedeutung der Faksimile-Ausgaben für die Wissenschaft war in den 60er und 70er Jahren unbestritten. Viele wichtige Ausgaben erschienen damals. Die allgemein bekannte Serie der Schwarz-Weiß-Wiedergaben der Littere begann 1971. Inzwischen hat sich aber die Situation bei den Faksimile-Ausgaben dramatisch verändert. Nachdem der Bibliotheksmarkt in den 90er Jahren eingebrochen war, konzentrierten sich die Verlage auf den privaten Sammler und stimmten ihr Verlagsprogramm auf diesen Kundenkreis ab. Es gibt praktisch nur mehr reich bebilderte Handschriften in den Faksimile-Programmen. Reine Textzeugen lassen sich auf dem privaten Sammlermarkt praktisch nicht vermarkten. Eine Ausnahme spielt hier Spanien, wo sich im letzten Jahrzehnt 5 oder 6 florierende Faksimile-Verlage etablieren konnten. Ich nenne nur die Namen Molero, Testimonio, A und N und andere, die offensichtlich mit großem Erfolg den spanisch sprechenden Markt, und zwar in Übersee, beliefern. Konzentrierten sich diese Verlage zunächst auf typisch spanische Handschriften, wie zum Beispiel die Serie der Beatus-Handschriften belegt, faksimilieren sie nun Handschriften aus unterschiedlichen kulturellen Provinzen Europas, auch entlegene Stücke etwa aus russischen Bibliotheken versteckt sind. Im deutschsprachigen Bereich sind außer der Grazer Adeva noch der Faksimile-Verlag Luzern erwähnenswert, der in den letzten 25 Jahren eine großartige Serie wunderschöner Handschriften produziert hat, nun in den Besitz der Bertelsmann-Gruppe übergegangen ist. Man wird sehen, wie sich das auf das zukünftige Programm auswirken wird. Ich bin schon öfter gefragt worden, ob es in Zukunft noch weitere Faksimile-Ausgaben geben wird, beziehungsweise inwieweit sie für Bibliotheken noch Bedeutung haben werden. Man kann einerseits feststellen, dass Faksimile-Ausgaben bereits an Bedeutung verloren haben, zwar schon allein durch die Preisgestaltung, die solcher Art ist, dass nur mehr wenige Bibliotheken sich diese Ausgaben leisten können. Auch bewirkte die Konzentration auf den Sammlermarkt, dass eben nur die illustrierten Stücke produziert werden. Andererseits ist die Funktion des Faksimiles als Hilfsmittel in der Lehre ungebrochen. Faksimiles ermöglichen uns, den Studierenden nicht nur die berühmtesten Handschriften überhaupt vorzuführen, sondern auch Buchgruppen vorzustellen, die sich zum Beispiel in unserem Originalbestand nicht befinden. Die Universitätsbibliothek Graz hat vor allem Klosterbestände durch die Säkularisierung gewissermaßen geerbt und es ist klar, dass hier zum Beispiel keine Stundenbücher vorhanden sind. Über die Faksimiles kann ich aber alle berühmten Stundenbücher, die es gibt, meinen Studierenden vorführen. Und meine Leser, meine Benutzer kommen auch aus einem sehr, sehr großen Einzugsgebiet, zum Beispiel aus Slowenien und Kroatien, weil wir der nächste Standort sind für derartige Objekte. Ich denke, dass auch weiterhin Faksimiles produziert werden und genutzt werden, vor allem eben in der Lehre. Das haptisch erlebbare Faksimile ist dem Original viel näher als zum Beispiel ein elektronischer Bildfile. Und damit bin ich eigentlich schon beim zweiten Bereich im Abschnitt meines Vortrags, nämlich bei den digitalen Image-Files von Handschriften. Auch da gibt es einen engen Konnex. Graz hat schon sehr früh begonnen, die Vorzüge des Internets und der Präsentation im Netz zu nutzen. Unser Handschriftenkatalog war einer der ersten weltweit, die im Internet vorhanden waren. Schon 1995, also schon von einer kleinen Ewigkeit, begannen wir mit der Handschriftendigitalisierung. Unser Leitbild ist das Leitbild der hybriden Handschriftenbibliothek. Eine Bibliothek, die sowohl Originale wie die elektronischen Surrogate anbietet. Und dieses Leitbild ist natürlich im Lauf der letzten 10 Jahre immer komplexer geworden. Nunmehr umfasst es 4 Aspekte. Das heißt, digitale Meta- und Katalogdaten, digitale Imagefiles, dann eine online zugängliche elektronische Forschungsdokumentation und ebenso die Darlegung der Arbeitsmethodik, wie wir zu unseren Erkenntnissen zu den einzelnen Handschriftenstücken gekommen sind. Der wissenschaftliche Diskurs verändert sich durch diese Präsenz im Netz in entscheidender Weise. Jeder Verfasser einer wissenschaftlichen Arbeit kommt bald an den Punkt, wo er sich fragt, ob der Rechercheaufwand und das zu erwartende Ergebnis noch in einer vernünftigen ökonomischen Relation stehen. Wenn nun in absehbarer Zeit, ich denke in den nächsten 10, 15 Jahren, die Mehrzahl der Handschriftenbestände elektronisch zugänglich werden, können Untersuchungen in einen wesentlich größeren Rahmen gestellt werden Und sie sind dann auch in einem ganz anderen Maße überprüfbar und nachvollziehbar. Eine künftige wissenschaftliche Arbeit wird sowohl die Quellen elektronisch anbieten, die kodikologischen Daten, die Sekundärliteratur, alles wird abrufbar und verfügbar sein. Ich habe für Sie ein Beispiel vorgewählt, die Grazer Handschrift 1501. Sie ist unter Germanisten gut bekannt. Sie enthält etliche deutsche Texte des 12. und des 14. Jahrhunderts, Heinrichs Litanei oder den Wurmsegen, das Leben des heiligen Alexius und die Legende der heiligen Juliana. Dieses Stück ist nun im Netz blätterbar, man kann also hier umblättern, verfügbar und Sie können es von überall her anwählen und anschauen. Die Digitalisierungsabteilung der Universitätsbibliothek Graz digitalisiert inzwischen auch sehr stark für andere Bibliotheken, für andere österreichische und deutsche Bibliotheken. Auch entwickeln wir das Digitalisierungsequipment ständig weiter. Auch entwickeln wir eben neue Präsentationsformen im Netz. Der große Grazer Kameratisch, der Graz Book Copy Stand, ist inzwischen Standard in amerikanischen, englischen, deutschen und schweizerischen Zentren. Auch das Nachfolgemodell, der kleine, zerlegbare Traveler, der vor allem in kleineren Bibliotheken eingesetzt werden kann, auch dann Verwendung findet, wenn die Handschrift nicht transportiert werden soll. Auch der ist von der Fachwelt angenommen worden und befindet sich schon in etlichen großen Sammlungen. So wurden die Sondersammlungen der Universitätsbibliothek Graz Schnittstelle technischer und wissenschaftlicher Entwicklungen. Vieles wurde dadurch erst möglich, wurde angeregt. Ich weise auf die Arbeiten von Professor Hofmeister hin. Ich denke, dass natürlich das Umfeld hier auch eine anregende Rolle gespielt hat. Nunmehr sind unsere Ziele einerseits in Richtung des steirischen Dokumentenerbes und der vollständigen Erfassung dieses Dokumentenerbes und Präsentations im Netz unser Ziel. Gleichzeitig aber schauen wir natürlich nach Südosteuropa. Mit dem Forschungsprojekt Vestigia haben wir jetzt in Armenien, in Bulgarien, Slowenien und so weiter gearbeitet. Ich danke schön.